Der Leistungssport ist halt nie eine Einbahnstraße. Du machst oft einen Schritt zurück, bevor du es zwei vormachen kannst.
Willkommen zum Gemeinderock, der regionale, phänomenale Podcast aus Ebrechtsdorf. Mit Menschen, die schon bewegen oder die Gemeinde rocken wollen. Manchmal mit ein bisschen Pfeffer, aber immer vom Herzen. Mein Name ist Christian Nemetz und alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit Menschen, die in unserer Gemeinde bewegen oder mit bewegenden Menschen aus unserer Gemeinde. Heute habe ich zwei Vollblutsportler vor mir, die ihre Leidenschaft zum Radfahren entdeckt und entwickelt haben, die den einen zu den größten Radrennen der Welt und den anderen sogar zu Olympischen Spielen gebracht hat. Der eine fährt noch Rennen, der andere ist mittlerweile Trainer. Herzlich willkommen im Gemeinderock-Podcast Patrick Konrad und Andreas Graf.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Stellt euch vor, ihr seid beim Bike-Festival der Stadtgemeinde Ebrechtsdorf und jemand fragt euch, wer seid denn ihr eigentlich? Wie würdet ihr euch vorstellen?
Hallo, ich bin der Patrick Konrad, mittlerweile auch schon 33 Jahre, bin in Ebrechtsdorf aufgewachsen und ja, habe mir, wie du schon gesagt hast, habe mir Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und bin mittlerweile auch schon Familienvater, verheiratet, habe zwei Kinder und ja, was Schönes gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, sehr glücklich.
Ich würde mir vorstellen, indem ich sage, ich bin ein Ur-Ebrechtsdorfer, der zufälligerweise durch Radrennen in Ebrechtsdorf zum Radsport gekommen ist und über den Radsport eigentlich sein ganzes Leben gefunden hat, von Freundin bis zu meinem Freundeskreis. Und jetzt auch weiter meinen beruflichen Werdegang.
Der hat das einstudiert.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Das ist spontan, das habe ich gemerkt.
aber freut mich, dass es geklappt hat, weil ihr seid ja beide in der ganzen Welt unterwegs, müsst ihr Trainingspläne einhalten. Wie oft seid ihr noch zu Hause in Ebrechtsdorf?
Ebrechtsdorf jetzt eher weniger. Ja. Weil wir beide weggezogen sind. Ich eigentlich nur mal da bin, wenn ich mit meine Eltern besuche, mit meiner Tochter.
Ja, bei mir ist eigentlich genau gleich. Also ja. Ich bin über 200 Tage im Jahr unterwegs. Also bin ich schon so nicht oft daheim, aber ja, ich eigentlich immer, wenn ich daheim bin, bin ich auch einmal daheim, also in Ebrechtsdorf.
Ja. Das heißt, euch verbindet schon noch was mit Ebrechtsdorf?
Ja, natürlich.
Verbinden auf jeden Fall.
Ja. Ja. Und sonst lebt ihr auch sehr viel aus dem Koffer im Hotel?
Ich habe es mir so angewohnt, dass ich ihn, egal wie lange irgendwo bin, nicht mehr auspacke. Ja. Ich habe so in meinen Koffer, der fast immer gepackt ist, meine Ordnung. Da weiß ich, wo es ist. Und den Koffer klappt jetzt zusammen und ins nächste Hotel geht es oder es geht heim. Und zu Hause wird nur gewaschen und der Koffer ist eigentlich immer fix fertig.
Ja, bei mir ist das auch so. Ich habe sogar einen Koffer immer beim Team. Also die kümmern sich darum. Und ja, und der Rest auch dasselbe. Also ich packe den gar nicht mehr aus.
Sprechen wir vom Beginn eurer Karrieren. Patrick, du bist Straßenradrennfahrer. Und Andreas, du hast deine größten Erfolge auf der Radbahn gefeiert. Wie seid ihr auf den Drahtesel gekommen?
Das Ganze hat begonnen eben durch einen sehr ambitionierten Mann aus Bottendorf, in Herrn Helmut Burkert, der einen eigenen Nachwuchsverein gehabt hat, der damals wirklich groß war, mit 40 bis 50 Nachwuchskinder immer. Und der hat in die ganzen Gemeinden hier rundherum Rennen veranstaltet, unter anderem auch in Ebrechtsdorf, und da bin ich dann hingekommen zu einem Rennen und da bin ich beim ersten Rennen nicht so schlecht gefahren, für das, dass es mein erstes Rennen war. Dann ist der Herr Burkert auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht in den Verein beitreten will, und dann bin ich zu dem Verein gegangen und war dort eigentlich die ersten Jahre meiner Karriere dort, weil dort meine Freunde waren, und habe nie am Anfang den Gedanken gehabt, dass ich Profi werde. Also das ist erst viel später gekommen.
Ja, bei mir war es eigentlich genau gleich. Ein bisschen anders war es, da haben sie noch die Flyer verteilt in der Volksschule in Ebrechtsdorf, dass da Radrennen ist, und ja, ich habe viel probiert. Ich habe Jiu-Jitsu gemacht in Ebrechtsdorf, ich habe kurz Fußball gespielt, ich bin gelaufen. Und ja, durch das Radrennen in Ebrechtsdorf, ja, habe ich mich auch hingestellt, habe einen Pokal gekriegt und habe mir gedacht, ja, leiwand, das geht so weiter. Und ja, in der Volksschule war schon einer beim Verein und den habe ich dann einfach gefragt, du, ich habe dich da damals mit einer Vereinsdress gesehen, wie schaut denn das aus, kann ich da auch mal hinschauen? Und ja, mit mir haben dann gleichzeitig eigentlich auch eine Handvoll Jugendliche begonnen. Mhm. Und ja, dann war das mein Freundeskreis. Mit manchen bin ich noch immer sehr gut befreundet, in Andi zum Beispiel, gibt es noch ein paar andere. Und ja, es ist eigentlich schön, dass die ganzen Kontakte eigentlich gar nicht abbrechen. Mhm. Und ja, und mittlerweile ja, lebe ich davon.
Mhm. Na, ab wann war das für euch dann richtig klar, dass ihr Profi werdet?
Für mich war der Schritt dann so, realisiert habe ich so mit 17, 18 Jahren, wo dann im Radsport die ersten Weltmeisterschaften anfangen und ich mich über das Nationalteam für die ersten Weltmeisterschaften qualifiziert habe. Und mir hat das dann halt so Spaß gemacht und dann wollte ich halt auch irgendwann in die Weltspitze, weil ich gesehen habe, das da vorne ist schon eine andere Welt und in der würde ich mich eigentlich bewegen. Mhm. Mhm. So habe ich dann für mich beschlossen, ich ändere jetzt mein Leben so, dass ich da der bessere Welt werde.
Mhm. Ja, auch eigentlich spät. Also ich habe jetzt zum Radfahren angefangen, weil ich gesagt habe, ich will damit nochmal davon leben, sondern mehr, das kommt zu den Steps, da hat man mal so Träume, dass man sagt, okay, ich will einmal die Österreich-Radrundfahrt fahren und vielleicht schaffe ich das und ja, dann kriegt man mal mit, aha, da gibt es auch ein Nationalteam und da gibt es Weltmeisterschaften und ich habe auch ehrlich gesagt, ich tue es jetzt eigentlich noch immer nicht, nie so dem Radrennen jetzt großartig im Fernsehen angeschaut. Das ist eigentlich erst später dazu kommen und ja, wie man dann natürlich durch die Schule sich dann entscheiden muss, okay, wohin geht der Weg, was willst du mal werden im Leben, habe ich dann relativ schnell die Entscheidung getroffen, okay, welche Schule dauert am kürzesten, dass ich so schnell wie möglich Radprofi werden kann. Okay. Zu der Zeit war halt Radfahren wirklich ja, alles und ja, dann bin ich eigentlich, seit ich 17 bin, mache ich nur noch das.
Okay. Ich meine, du bist ja sportlich, könnte man jetzt sagen, jetzt ein bisschen erblich vorbelastet, weil der Vater war ja Läufer und vielleicht auch den einen oder anderen bekannt über den Wiener City Marathon. Hat das da eine Rolle gespielt, so einer Sportlerfamilie zu kommen?
Ja, also ich komme aus einer sportbegeisterten Familie und ja, mit Marathon bin ich halt aufgewachsen. Und ich habe mich halt für den Weg entschieden. Mein Bruder zum Beispiel, der ist dann quasi ins Familienunternehmen eingestiegen, so circa im gleichen Alter. Und ja, mein Papa, der hat mich, also von daheim habe ich immer die Unterstützung gekriegt, die man auch braucht und die ich auch braucht habe. Und dafür bin ich halt sehr dankbar. Also ohne der wäre es jetzt schon schwierig geworden.
Mhm. Und wie viel habt ihr da trainiert so als Jugendliche, dass man überhaupt einmal dorthin kommt oder dass man sagen kann, okay, jetzt ist Profitum ein Thema?
Also ich sage jetzt so, wie wir noch in Bottendorf beim Verein waren, war das Training eher Spaß. Das sind, ja. Die Stunden waren jetzt nicht so wichtig. Wir haben Spaß bei den Ausfahrten gehabt, wir haben so gemeinsames Techniktraining oft auf Rübenplätze gehabt und so. Da haben sie die Stunden summiert, aber das ist uns als Kinder, ist es halt nie so vorgekommen, dass es so viel war.
Da war wirklich der Spaß im Vordergrund, gell? Da hast du noch keinen strukturierten Alltag und Training und da richtet sich der Tag noch nicht nach dem Training und der Regeneration und da ist es noch nicht so auf Wettkampf ausgelegt. Da sind wir mehr am Wochenende zum Wettkampf gefahren. Da hat es geheißen, so, wir fahren jetzt nach Grafenstein oder nach Völkermarkt oder irgendwo hin zum Radrennen und eigentlich hat man sich nur gefreut, okay, Leiwand, die Partie ist wieder zusammen und wir verbringen ein Wochenende irgendwo, gell? Und tun Radl fahren und fahren auch Rennen. Und wenn wir Glück haben, haben wir einen Pokal und ein bisschen Preisgeld da. Also das war so eher in der U15, U17.
Ja, okay.
Und bei den Junioren dann.
Okay. Das heißt, ihr habt als Jugendliche eigentlich noch nicht richtig auf was verzichten müssen, ja, durch den Sport und durch das Training.
Also mir wäre es jetzt nicht so vorkommen.
Nein. Man hat auch sehr viel dadurch natürlich gewonnen, gell.
Ja.
Also ich war eigentlich im jungen Alter schon... hast du durch den Radsport schon so viele Länder bereist. Mhm. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass man da auf was verzichtet.
Gut, aber ich kann mir vorstellen, andere machen vielleicht Party. Ja,
und ja, na sicher. Ich meine, ich war immer der Erste, vom Feuerwehrheiligen als Erster habe ich halt heimgehen müssen, weil am nächsten Tag sind wir halt um 6 in der Früh losgefahren oder auf dem Startfest oder sowas. Mhm. Ja. Mhm. Da hat sich auch ja, aber das ist jetzt was wo das, vielleicht als 15, 16-Jähriger denkt man sich, okay, heute will ich vielleicht am Zirger gehen. Das wäre vielleicht ein bisschen cooler auch,
Aber jetzt, jetzt denke ich mal, ich habe eigentlich überhaupt nichts verpasst.
Du hast schon gesagt, Patrick, du hast immer die Unterstützung auch von zu Hause gehabt. Wie ist das im Radsport? Was muss man da einsetzen? Was muss man da investieren? Ist das ein teurer Sport?
Mittlerweile schon, ja. Mittlerweile ist es sehr teuer, aber es geht auch, Unterstützung geht es jetzt nicht einmal in erster Linie ums Finanzielle, sondern auch um die Zeit, die jetzt die Eltern aufbringen können, dass dich nach Wien bringen zum Training, nach Botendorf bringen zum Training. Ich glaube, wie ich dann mit 16 und Junior war, war ich dann immer mehr beim Botendorfer Verein und da hat dann halt mein Papa mit mir nach Italien, nach Deutschland, quer durch Österreich am Wochenende zu Rennen fahren müssen.
Ja.
Ich habe hab keinen Führerschein gehabt, die sind anders gegangen. Und da geht es auch um sowas, um so eine Unterstützung einfach. Und auch um den einfach auch um einen moralischen Beistand, weißt, wenn es auch einmal nicht läuft, wenn halt, wenn die Erfolge auslassen oder solche Dinge, dass dann einfach auch von daheim dann die Unterstützung da ist, wenn man sagt, heißt, mach da keine Sorgen, probier es weiter.
Wie war das bei dir an der Landwirtschaft? War das nie ein Thema?
Nein, die Landwirtschaft war bei mir irgendwie nie ein Thema, das hat mich jetzt nie so gereizt. Aber das war ja bei uns in der Familie generell so, dass selbst mein Bruder die Landwirtschaft übernommen hat, erst sehr spät durchgerungen hat, die Landwirtschaft zu übernehmen. In dem Alter war für mich schon klar, dass ich den Radsport eingeschlagen habe und dass ich den Weg gehen will. Von dem her habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht.
Patrick, du hast von Erfolg gesprochen. Jetzt warst du ja eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Du bist mehrfach österreichischer Meister. Bist viermal den Giro d'Italia gefahren, davon zweimal Top 10, fünfmal die Tour de France, eine Etappe gewonnen, zweimal die Vuelta, also die Spanien-Rundfahrt. Was meinst du, war dein größter Erfolg?
Ja, natürlich am Papier sagt man jetzt der Tour de France-Etappensieg, zweimal die Top 10 beim Giro. Das ist schon, das haben nicht so viele Österreicher geschafft. Also, allein dort bei den Rennen am Start stehen, das ist halt schon der Traum für viele und da scheitern schon viele dran. Also auf die Erfolge, da bin ich dann schon sehr stolz und würde ich schon zu meine größten Erfolge rechnen. Aber natürlich der Erfolg, der so einen richtigen Karriere-Push gegeben hat, war 2014 bei der Österreich-Radrundfahrt. Also ich war eben 2013 schon der besten 23 Fahrer in der Welt und Top 10 bei der Weltmeisterschaft und bei der U23 Tour de France, quasi bei der Tour de l'Avenir war ich am Podium und habe dann keinen Profivertrag gekriegt und das war halt für mich sehr schwer jetzt zum Verarbeiten und da war ich dann eigentlich schon mit Gedanken habe ich gespielt, okay, jetzt pfeife ich drauf, weil mit 23 wo will ich da jetzt noch hin? Und da ist dann, das habe ich dann vorhin gemeint, da ist dann auch noch sicherlich von daheim dann nochmal gekommen, hey, probier noch einmal ein Jahr, konzentriere dich auf die Österreich-Rundfahrt, ist in Europa eines der größten Rennen, sicher jetzt nicht so wie ein Giro Tour oder Vuelta, aber ist schon, hat schon Stellenwert und konzentriere dich noch einmal auf das eine Saison und probiere es noch einmal und ja, dann bin ich quasi vor wieder zurück in ein österreichisches Team und bin dann dort Vierter geworden und habe damit dann gleich dort noch während der Österreich-Rundfahrt meinen Profivertrag unterschrieben. Und ja, das war eigentlich so auch einer, würde ich sagen, ein sehr wichtiger Erfolg in meiner Karriere.
Andreas, du bist Bahnradfahrer gewesen oder hast dort deine Erfolge gefeiert, warst auch mehrfacher österreichischer Meister, warst Europameister im Zweier-Mannschaftsfahren? Weltcup Gesamtwertung gewonnen und Teilnehmer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.
Also ich vergessen.
Sorry.
Und der wichtigste Erfolg, Fünfter bei der EM mit mir.
Aber ich spreche relativ selten mit Olympiateilnehmern. Hol uns da mal ein bisschen rein, wie ist das? Ja, jetzt erfährst du, hey, ich habe mich qualifiziert oder erfährst du, bist du ja auch gefahren, ja. haben wir qualifiziert für die Olympischen Spiele. Wie ist es da so im Vorfeld, wenn man dann verabschiedet wird vom Bundespräsidenten, wenn man da in dieser olympischen Mannschaft ist, wenn man dort hinkommt? Ich könnte mir ja vorstellen, dass es trotzdem irgendwie ein anderes Feeling ist als jetzt bei irgendeinem Rennen, ja, auch wenn es nur ein Rennen ist.
Ja, also nur ein Rennen ist ganz sicher nicht. Olympia ist ja das größte Sportevent, das es gibt. Und du merkst ja schon bei der Qualifikation, dass da viel mehr gepusht wird. Die Qualifikation geht immer sehr hart zu, weil jeder zu Olympia will. Die ganzen Förderrichtlinien sind halt in jedem Land auf Olympia aufgebaut. Und das ist wirklich auf der Bahn vorne halt nur die 24 Besten der Welt kriegen einen Startplatz. Also es gibt nur 24 Startplätze und wenn du da einen von denen ergatterst, bist du da schon wirklich sehr, sehr gut. Und dann kommt halt noch dazu dieses ganze mediale Interesse im Vorfeld. Du hast die zwei Wochen, bevor es halt losgeht, permanent irgendwelche Medienanfragen. Dann musst du in die Hofburg dann mit dem Bundespräsidenten reden und die ganzen Fotoshootings, was davor sind. Also du merkst selbst schon, dass da ein richtiger Druck aufgebaut wird. Und so wie es bei mir war, ich habe bei jedem Großereignis Medaille gehabt und ich wollte unbedingt richtig gut abschneiden und habe mir vielleicht auch selbst den Druck viel zu hoch gemacht. Und den ich dann halt in Tokio einfach nicht standhalten habe können. Aber wahrscheinlich auch der Tatsache schon, dass ich nicht mehr dort der jüngste Fahrer war und das jüngere Game hat die wesentlich besser schon waren, aber ich habe es halt so lange wie möglich wegignoriert. Aber dort bei Tokio hat es mir halt dann richtig die Augen geöffnet und gesagt, du bist 36, wo bist du noch hin? Das geht nicht mehr. Also die Olympia ist immer noch 1-2 km/h schneller wie jedes andere Rennen der Welt.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Was geht ab in unserer Gemeinde? Samstag, 22.03. Festkonzert des Musikvereins Ebrechtsdorf. Feuerwehrscheune unter Waltersdorf. Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Vom Freitag, dem 28.03. bis Sonntag, den 4.05. hat der Escape Room in Weigelsdorf wieder geöffnet. Montag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertage, 10 bis 20 Uhr. Und am Mittwoch, dem 9.04. der 4EG-Stammtisch. Erfahrungsaustausch und Information der ersten Ebrechtsdorfer Erneuerbaren Energiegemeinschaft. 18 Uhr, Sportzentrum Weigelsdorf.
Das war dein 36. Geburtstag.
Ja, genau.
Ja, genau.
Den hätte ich besser verbringen können.
Ja, im Nachhinein wahrscheinlich. Ja. Aber ist es trotzdem so, dass man sagt, hey, ich war trotzdem einmal dabei?
Ganz sicher, ja. Also war ja ein Riesenziel von mir dabei zu sein, aber halt, wenn du halt vorher schon so viel in den Sport erreicht hast, gehst du halt mit anderen Ambitionen rein und willst halt damit was nach Hause gehen. Und ein 12. Platz, was am Ende geworden ist, ist jetzt nicht das, für das ich hingefahren bin. Wobei, wenn du jetzt mit vielen anderen Sportlern redest und sagst, 12. bei Olympia, sagen die alle, das ist eh urgut, aber halt, das war halt, meine eigene Messlatte war halt viel höher, als wie das, was dann rausgekommen ist.
Ich glaube, was viele Leute oder was speziell junge Athleten auch lernen müssen, ist, dass der Leistungssport ist halt nie eine Einbahnstraße. Es geht nie in eine Richtung und immer jedes Jahr Step by Step. Also das, im Laufe deiner Karriere hast du zu viele Rückschläge und du machst oft einen Schritt zurück, bevor du zwei vormachen kannst. Also das ist was, mit dem muss man dann auch, ja, das gehört halt dazu.
Ich meine, du hast ja dann deine Karriere beendet, Andreas. Die Presse hat damals geschrieben, der Prinz tritt vom Thron ab. Der Prinz war dein Spitzname. Woher kommt der?
Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich habe diesen Spitznamen schon so lange, dass viele Fahrer in Österreich nicht einmal gewusst haben, wie mein richtiger Nachname ist. Der wird praktisch jeder Prinz genannt. Und das ist eine alte
ist eine lange Geschichte.
Okay.
Die leiten das wahrscheinlich von Graf ab.
Ha? Kann man so sagen, ja. Die Leute, wahrscheinlich.
Bleiben wir dabei.
Ja, okay, das ist die wahre Geschichte, wie geheim gehalten.
Manche Sachen müssen aber so
bleibt unter euch.
Ja. Kleiner, edler Kreis weiß es.
Ja. Was hast du von den Olympischen Spielen mitgenommen? Für dich?
Für mich persönlich habe ich mitgenommen, dass es auch, also man muss dazu sagen, Tokio waren so ein bisschen Exilspieler, das olympische Dorf, und das war ja alles so mini, so klein, mhm, weil ja da wegen die ganzen Corona-Auflagen praktisch nichts da war. Ich war jetzt, ich habe es jetzt geschafft, die nächsten Spiele jetzt in Paris als Trainer mit einem Team wieder hinzukommen, und das war ja ganz was anderes. Das war ja, dieses Dorf ist so überwältigend gewesen mit so vielen Nationen, du kommst permanent mit wen ins Reden von Sportlern, die du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst, weil wie geht das olympische Dorf, auf einmal geht der Snoop Dogg nicht mehr vorbei, du siehst Kobe Bryant und solche Leute, ja, also wirklich die High Class, die du nur aus dem Fernsehen kennst. Das war halt damals in Tokio, wo ich ja Sportler war, war das nicht, aber für mich habe ich mitgenommen, das Olympia ist das wichtigste Sportevent, wo du performen musst, und dort kannst du dir wirklich einen Namen machen, den du lange weiterträgst, weil gewinnst du eine Tour-Etappe oder magst du bei einer WM eine Medaille oder, mhm, was, bist du ein Jahr im Gespräch, aber das Jahr ist vorbei und deine Ergebnisse sind vergessen. Olympia steht viel, viel länger.
Ja, das ist aber auch dem geschuldet, dass einfach jeder was mit Olympischen Spielen anfangen kann. Ich meine, Weltmeisterschaften, so eine Medaille bleibt da auch. Also eine WM-Medaille, mit dem kann auch jeder was anfangen. Aber speziell im Radfahren, wir haben so viele Rennen, wenn es wahrscheinlich als Radsportler, ich weiß nicht, was ist jetzt, gestern war am Samstag war Strade Bianche, sonst der größte Rennen, wenn du das gewinnst, dann bist du im Radsport, dann bist wirklich wer. Mhm. Dann hast du deinen Namen wirklich ewig angeschrieben. Aber jetzt die breite Masse kennt jetzt das Rennen nicht unbedingt. Aber natürlich Olympische Spiele kennt jeder. Jeder kann damit was anfangen, und auch dadurch, dass es auch nur alle 4 Jahre ist, ist dann natürlich auch die Euphorie bei den Leuten, ach, heuer ist wieder Olympia, ja, noch einmal bei den Medien und so, noch einmal, da gibt es noch einmal einen ordentlichen Push.
Wir sitzen ja da am elterlichen Hof, da hört man die Landmaschinen im Hintergrund.
Der Lavendelbauer fährt gerade eine.
Ja, genau. Was macht für euch die Faszination Radrennfahren aus?
Diese Schnelllebigkeit und dass du praktisch als Zuschauer wirklich hautnah daneben stehen kannst und dass du halt diese Emotionen wirklich hier miterleben kannst. Beim Straßenradsport siehst du das jetzt nur kurz, aber so wie wenn sie ein Rundstreckenrennen fahren oder beim Bahnradsport, dass du wirklich hautnah dabei sein kannst und diesen Speed halt so wirklich mitkriegst. Und ja, diese Faszination von Technik und Mensch, wie das mittlerweile jetzt schon kombinieren muss, dass das Ganze halt schnell wird, das ist halt so wirklich was mich fasziniert, und an dem musst du halt permanent arbeiten.
Naja, wir sagen immer so, gell, Radfahren wird immer mehr wie die Formel 1. Also ja, was wir für Regularien schon haben, mit Material, mit dem Quant, was ich schon im Windkanal war, und Aerotests gemacht habe, das wäre schon Wahnsinn. Und auch extrem spannend, so das alles so mitzumerleben. Aber ja, also ich habe jetzt das Interview vom Vermollen gesehen von der WM, wie er gesagt hat, na Wahnsinn, dass da so viele Leute waren und dass er das miterleben hat dürfen. Das ist wohl halt für die Ausnahme. Aber jetzt zum Beispiel für mich auf der World Tour, bei der Tour de France, beim Giro hast du es 200 Kilometer fast jeden Tag. Mhm. Also das ist dann schon was, die Leute, die können, das ist halt, der Radsport ist halt ein Sport da zum Angreifen. Also du wirst niemals im Leben mit einem, wenn du ein Fußballfan bist, mit Ronaldo aufs Spielfeld gehen können. Mhm. Und im Radfahren, wenn wir, keine Ahnung, einen Tag vor dem Rennen an die Strecke besichtigen, da fahren halt dann auch die Fans schon auf der Strecke und sehen uns vorbeifahren oder fahren einmal ein paar Meter mit. Also das ist schon was, das ist sicherlich, kommt nicht so oft vor, wenn es sogar einzigartig ist.
Also mit Bahnradfahren verbinde ich die 80er Jahre, die ihr noch nicht so miterlebt habt. Ja. Aber damals gab es ja auch noch das Ferit-Dusiker-Stadion in Wien, und der erfolgreichste Bahnradfahrer damals war der Roland Königshofer, der auch dreimal Weltmeister geworden ist. Wer sind eure Vorbilder oder wer waren eure Vorbilder?
Also, so richtige Vorbilder, wo ich sage, ich will genauso werden wie der, habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe mir immer so relativ viele Radsportler angeschaut und haben mir so von jedem irgendwie so eine Scheibe abgeschnitten und gesagt, diese Fähigkeit von denen und diese Fähigkeit von denen anzueignen wäre jetzt nicht schlecht, außer dass ich jetzt sage, ich hätte so ein absolutes Idol gehabt, war jetzt nicht so meins.
Ja, bei mir eigentlich auch. Also ich habe immer versucht, dass ich
ich mag das Individuelle. Jeder ist auf seine Art. Und ich habe immer versucht, einfach so wie ich halt bin, einfach das bestmögliche Ich zu sein. Mhm. Und habe mir da eigentlich gar jetzt nicht so viel nach links und rechts geschaut, sondern habe einfach mehr so mich auf mich konzentriert und halt einfach geschaut, wie, ja, was macht mir Spaß, was halte ich für richtig, was glaube ich, was gut ist, und ja, und an dem habe ich bis heute festgehalten.
Mhm. Andreas, wir haben schon gesagt, hast mit 36 Jahren deine aktive Karriere beendet, bist heute Trainer der österreichischen Bahnrad-Nationalmannschaft. Wie viele Jungs und Mädels trainierst du da?
Insgesamt sind wir jetzt 12 Mädels und Jungs. Und das Problem war, dass halt der Verband lange auf meinen damaligen zwei Mannschaftspartner Andreas Müller und mich gesetzt hat und 0 Euro in die Nachwuchsarbeit gesetzt hat. Und wie praktisch wir beide dann auf einen Schlag aufgehört haben, haben wir jetzt so eine Lücke hinterlassen, dass nichts da war. Und diese Lücke muss ich halt als Trainer jetzt aufarbeiten, und jetzt habe ich 12 Jungs und Mädels, mit denen ich jetzt nach und nach ganz gute Arbeit leiste. Also ich bin zufrieden mit meinen Jungs und Mädels, und wir haben halt dieses Riesenproblem, dass wir keinen Radstadion haben. In Österreich kein überdachtes. Mhm. Wir haben zwar in Linz eine 200 Meter Bahn, aber die ist in Privatbesitz, und in Linz ist von den Wetterbedingungen her, wenn es regnet auf der offenen Holzbahn, geht es halt einfach nicht zum Fahren, oder wenn Überschattung ist und es ist noch nass. Von denen müssen wir jetzt sehr oft in unsere umliegenden Länder ausweichen, damit wir halt adäquate Trainingsmöglichkeiten einfach zur Verfügung haben. Und das Ganze gestaltet sich halt wirklich schwierig, jetzt mehr Leute auf der Bahn zu finden, da halt der Unterbau für die Vereinsarbeit und die LRV-Arbeit einfach auf der Bahn weggebrochen ist, weil die Vereine nirgends mehr hin können auf Bahnen. Und jetzt muss ich mir halt die Leute wesentlich später, also so mit 17, 18 erst rauspicken, und fange dann praktisch bei Null auf der Bahn an, die aufzubauen. Und natürlich sind die jetzt, wie vor der U23, jetzt nicht international wettkampffähig. Es gestaltet sich halt alles einfach schwieriger.
Und was gibst du deinen Schützlingen mit?
Dass schnell in den Kreis fahren sollen. Und schlau.
Okay. Schlau heißt was beim Bahnreinfahren?
Dass sie einfach die Kraft dann einsetzen sollen, wenn es wichtig ist. Und wenn es nicht wichtig ist, dass sie durchsnicken sollen, nicht in den Wind fahren.
Taktisch.
Nur, taktisch gut. Nur wenn es Punkte gibt, vorne fahren. Nicht der, der was am meisten auffällt, gewinnt das Rennen. Der, was die meisten Punkte hat oder am Ziel der Erste ist, gewinnt.
Der Schlauste ist.
Ja.
Radfahren, also 50% Kopf.
Ja.
Es geht nicht nur ums Obertreten. Da gehört schon viel mehr dazu. Wenn du nicht schnell im Berg runter kommst, dann bist du weg. Bist abgehängt und.
Ja.
Kannst du schon fahren.
Kannst den Bus einsteigen und duschen gehen, ja.
Wie lange hast du noch vor, Radrennen zu fahren?
Ich habe schon vor, dass ich nach der Saison noch 2 bis 3 Jahre noch mitnehme. Und aber ja, es ist kein Wunschkonzert, das hängt dann natürlich von meiner Leistung ab. Jetzt werde ich 34 heuer, also ich gehöre jetzt nicht mehr zu den, also ein junges Talent bin ich keins mehr, aber Erfahrung und das zählt natürlich auch noch. Und von dem her, ich habe jetzt einen sehr guten Saisonstart gehabt. Ich schaue einfach, dass ich weiterhin auf dem Niveau bin, auf dem ich die letzten Jahre war, und dann sehen wir eh. Aber spätestens mit 37 würde ich dann aufhören.
Ist das so ein Durchschnittsalter im Radsport, wo man sagt, okay, da hören die meisten auf oder da ist Zeit?
Naja, es war jetzt im Radsport, ist gerade so ein bisschen ein Umbruch. Also zu unserer Zeit, wie wir noch 18 waren, da ist man wirklich noch die volle U23-Zeit auf kontinentaler Ebene, also Europe-Tour-Rennen gefahren und dann erst in die World-Tour aufgestiegen. Aber mittlerweile suchen halt natürlich aufgrund von Leistungsdruck die Teams halt immer das junge Talent, und jetzt holt man schon immer jüngere Fahrer hoch. Ich habe einen Teamkollegen, der ist jetzt hochgekommen, ein Riesentalent, und der hat mir dann im Jänner erzählt, er hat gerade seinen Führerschein gekriegt. Also da merkt man dann schon, wie jung die Fahrer jetzt sind, die jetzt gerade dann aber auf höchstem Level Rennen fahren.
dementsprechend sind die Plätze auch nur begrenzt und werden die Fahrer, die dann die Karriere beenden oder beenden müssen, auch immer jünger. Also früher war es noch normal, dass man noch wen mit 38, 39 gesehen hat. 38 ist jetzt schon schwierig, jetzt wird es wahrscheinlich so bei 35, 36 sein. Und wenn jetzt einer mit 18 in die World Tour kommt und dann vielleicht schon mit 19 oder 20 seine erste Grand Tour fährt, der ganze Lebensstil, den man jetzt, als wenn man wirklich an die Weltspitze kommen will, den man da führen muss, dass man das halbe Jahr irgendwo auf 2300 Höhenmeter sitzt auf dem Berg und das Höhentraining macht und die Rennen werden immer härter und der Druck wird immer größer, weil die Verträge auch immer besser werden, sehe ich jetzt nicht so, dass die ganzen Jungen, die was jetzt mit 18 World Tour fahren, dass die jetzt bis 35 Profis sind, sondern da wird es eher so in Richtung 30 gehen.
Ja. Ich habe ja gelesen, Robert Marchand, ein französischer Radsportler, 2021 verstorben, war bis zum Alter von 105 Jahren aktiv und galt als ältester Sportler der Welt. Wäre das auch ein Ziel?
Nein. Nein. Weil ich habe mir jetzt sagen lassen, von, unter anderem auch vom Andi, wie schnell das geht, dass wenn man seine Karriere beendet, wie schnell man
unfit wird.
Und ich weiß nicht, ob mir das dann Spaß macht, wenn man dann, wenn dann der Stotzing für mich ein Berg wird und kein Hügel. Ob ich mir das dann antun will, dann mache ich dann vielleicht was anderes.
Ich war letztes Jahr mit einem Mann rauffahren, ich habe es relativ schnell beendet.
Okay. Ich glaube, der braucht dann Sauerstoff. Muss die Rettung rufen.
Denkst du schon an die Zeit danach, also nach dem Radsport? Was du dann machen wolltest, könntest? Gibt es da schon Vorstellungen?
Naja, der Gedanke, der wird natürlich jetzt seit ein, zwei Jahren immer, der schwitzt schon immer mehr im Kopf. Aber genaue Vorstellungen habe ich noch nicht. Vielleicht ergibt sich was, dass ich dann, mein Bruder hat jetzt den Wien-Marathon übernommen und dass ich dann für ihn in irgendeiner Rolle in der Firma, im Familienunternehmen tätig bin oder vielleicht bleibe ich auch im Radsport als irgendwie Funktionär in einem World Tour Team. Da muss man einfach schauen, was sich ergibt und dann muss man dann auch dementsprechend, glaube ich, im richtigen Moment dann einfach in Schlussstrich ziehen und dann sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht noch ein Jahr vorgehabt, aber jetzt habe ich einfach eine Möglichkeit. Jetzt ist es soweit.
Wir kommen schon zum Ende und am Ende frage ich alle meine Gäste, wer rockt die Gemeinde? Wen möchtet ihr mal im Gemeinderock-Podcast hören?
Wo kennst du mehr?
Ich hab schon ein paar. Aber du hast gar keinen? Ein paar, aber wen nehme ich? Ich würde gerne meinen Bruder da sitzen haben. Sacher Ebrechtsdorf, er hat auch da aufgewachsen. Und unsere ganze halbe Kindheit haben wir da gegenüber in der Wiener Straße in der alten Tischlerei verbracht. Und vielleicht hat er Lust. Was jetzt, du hast keinen? Jetzt warst du, der Einstand hat das so gut vorbereitet und jetzt fällt da keiner ein.
Patrick und Andi, stellt euch vor, die ganze Gemeinde hört euch in diesem Moment zu. Alle hören den Gemeinderock-Podcast. Was wollt ihr den Leuten mitgeben?
Macht Sport, bewegt sich in irgendeiner Art und Weise. Halt euch ein Körper halbwegs fit.
Ja, aber das habe ich, wie ich die letzten Podcasts gehört habe, auch nachgedacht. Aber eigentlich haben eigentlich die letzten Gäste eigentlich genau das gesagt, was mir auch auf der Zunge gelegen ist. Habt Respekt voreinander, wurscht wo, auch im Straßenverkehr. Es ist schon ganz schön gefährlich, teilweise, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Und ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen beide Seiten verstehen. Sicherlich ärgert sich der eine oder andere, wenn jetzt die Radfahrer vorne fahren. Aber ich glaube, jeder hat die Zeit, dass er 20, 30 Sekunden länger braucht, bis er dann quasi an seinem Ziel ist, weil ich will danach gesund zu meinen Kindern heimkommen.
Danke, Patrick Konrad und Andreas Graf.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gemeinderock@gmx.at oder besucht mich auf Instagram gemeinderock und rockt die Gemeinde.